known and to return to his country. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state. Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. No one shall be arbitrarily deprived of his property. Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this declaration can be fully realized. Everyone has the right to education. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. No one may be compelled to belong to an association. Nothing in this declaration may be interpreted as implying for any state, group, or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. 173 people accused, 74 charged and tried in court, 8 perpetrators lawfully sentenced to unsuspended imprisonment, 22 perpetrators lawfully sentenced to suspended imprisonment.
Thank you. Thank you for presenting these slides, which show almost ideal totalitarianism, or let us say Orwellian newspeak in action. Justice means violence and peace means war. But let us start with our first panel, and we have 8 panelists here and also several outstanding personalities who have indicated their interest to take the floor. As a leader of this panel, I need to be rather strict. And we have decided that the panelists will speak for maximum 7 minutes to afford enough possibilities for participants on the floor to take part, which is our purpose. But first, it's my pleasure to introduce Pavel Zarchek, from the Institute for the Study of Totalitarian Regimes, and it is Czech Republic. Please.
Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé, je mi ctí při této vzácné příležitosti prezentovat ideu, kterou se v poslední době intenzivně zabýváme. Společnou evropskou platformou překonávání pozůstatků naší totalitní minulosti. Jde nejen o jedno z klíčových témat naší nedávné historie, jde o náš přístup k totalitním hnutím, jakými byly komunismus, nacismus, fašismus ve všech jejich podobách a odnožích. Na základě našich znalostí, které sebou nesou příslušnou zodpovědnost, jsme povinni spolu vytvářet podmínky, které zajistí, aby se v Evropě totalitní viry v takové míře jako ve 20. století již nikdy v budoucnosti nerozšířily. Nezbytnou podmínkou je mezinárodní spolupráce. Všichni jsme si vědomi, jak obtížně se prosazují některé konkrétní výsledky historického výzkumu o totalitních režimech v jednotlivých státech. O to složitější jistě bude to, co považujeme za nevyhnutné, tudíž shoda na společné platformě, která by v rámci Evropské unie umožnila výměnu informací, jistou míru koordinace či nivelizace přístupu k jednotlivým totalitním hnutím. Je zřejmé, že jiný názor anebo jinou míru priorit nalezneme v postkomunistických státech střední a východní Evropy. V České republice, stejně jako v Polsku, v pobaltských státech či jinde, je současné společenské i politické dění přes určitý časový odstup i nemalý rozsah transformace stále silně ovlivňováno realitou, která zde panovala před rokem 1990. Silnou a inspirativní zkušenost, jak překonávat pozůstatky obou nejdůležitějších totalitních režimů minulého století, vidíme zejména ve Spolkové republice Německo. V řadě aspektů druhé světové války se vrací Francie, odlišný přístup má Španělsko či Itálie. Přesto jsme povinni hledat styčné body, onu platformu, která by mohla ovlivnit a posunout kvalitu i rozsah veřejného diskurzu v prostoru od Portugalska po Řecko a od Řecka po baltské země. Je to naše společná potřeba, je to náš společný zájem. Proto je nutné hovořit o evropské zkušenosti, o evropské paměti. O konkrétní podobě této platformy, která by zpočátku měla zajišťovat prostou výměnu informací, podporovala by mezinárodní projekty, například i jednotnou grantovou politiku. Přinesla by v rámci Evropské unie jasný právní rámec podporující svobodný a neomezený přístup k archivům s informacemi o činnosti totalitních režimů, nedemokratické formě vládnutí a nevyhnutelně páchaným ideologicky motivovaným zločinům. Následná diskuze o příčinách a povaze totalitních hnutí a režimů by tak byla vedena na vyšší evropské úrovni. Stejně tak jako doprovodná tvorba vědeckých a vzdělávacích projektů. V neposlední řadě je nutné zmínit ideu muzea či památníku obětem všech totalitních režimů. Prostřednictvím této evropské platformy by mohlo být výrazně posíleno i postavení národních institucí, jejichž úloha zejména v postkomunistických státech je ojedinělá a nespochybnitelná. Vzhledem k tomu, že vláda České republiky považuje podporu vytvoření této platformy za jeden z pilířů, součást svého předsednictví a iniciovala, respektive podpořila ve spolupráci s naším ústavem pro studium totalitních režimů toto slyšení v Evropském parlamentu. Jsme si vědomi, že během pouhých 6 měsíců českého předsednictví nelze všechny problémy vyřešit. Víme, že naším úkolem je nastartování procesu, který by mohl vyvrcholit až během předsednictví našich nástupců. Kromě věcné podpory vyjádřené na politické úrovni může být prvním krokem řízení malé informační kanceláře zde v Bruselu, která by mohla být zárodkem něčeho většího budoucí evropské platformy. Sešli jsme se zde proto, abychom se pokusili vyjasnit své názory i na podobu této naší budoucí společné evropské platformy instituce. Vycházeli jsme z řady diskuzí i konzultací, zejména pak z workshopu, který se konal v Praze v listopadu loňského roku. Naším cílem je nalézt konsenzuální řešení, které by podpořila společná deklarace která je zde předložena. Čili ještě jednou vás zde vítám jako zástupce spoluorganizátora a věřím, že nás společně strávené chvíle, že pomohou dobré věci a vzájemně nás obohatí. Děkuji za pozornost.
Thank you very much, Mr. Zolček. I'll remember your proposals. And now it's my pleasure to welcome representative of the European Commission, DG for Justice, Freedom and Security, Mr. Emmanuel Krabit. Please.
Merci, Monsieur le Président, et merci aussi à la présidence tchèque pour avoir organisé cette audition. Je souhaiterais, puisque le temps est assez limité, je souhaiterais brièvement expliquer le processus dans lequel la Commission s'est engagée. Il y a un an presque, le 8 avril 2008, pour la première fois au niveau des institutions de l'Union européenne, il y a eu une audition sur la question des crimes commis par les régimes totalitaires. Cette audition a été organisée par la Commission avec la présidence slovène et avait été demandée par le Conseil Justice Affaires Intérieures. C'est un événement qui est important. C'était la première fois que ce sujet était abordé par les institutions de l'Union européenne. Les débats ont été très riches. On ne peut pas les résumer, mais j'attire votre attention sur une publication qui a été faite par la présidence slovène et qui est très lourde en contenu, et je peux vous inciter à la lire car c'est vraiment extrêmement riche et porteur aussi de beaucoup d'idées pour le futur. Je retiendrai peut-être deux grandes choses pour la Commission de l'audition du 8 avril 2008. La première chose, c'est qu'il y a manifestement un manque de reconnaissance de la part des États membres de l'Ouest de l'Europe de l'histoire tragique des États membres de l'Est de l'Europe. Il y a certainement un travail évident de sensibilisation pour éviter que ne se crée un clivage sur une question aussi grave qui devrait tous nous unir. L'histoire de l'Europe doit être partagée par tous et là, il nous semble qu'il y a vraiment un effort réel à faire. La deuxième chose qui est apparue, qui était très claire, c'était une grande disparité d'approche entre les États membres pour traiter la question de la mémoire des crimes totalitaires. Par exemple, nous avons une intervention d'un expert grec qui nous expliquait que les archives en Grèce avaient été détruites. Alors que bien sûr, pour l'experte allemande qui était là, c'était une grande surprise, puisqu'il y a un encadrement juridique extrêmement développé pour permettre l'accès aux archives. Donc il y a des méthodes extrêmement différentes pour traiter la question de la préservation de la mémoire des crimes totalitaires. Cette audition du 1er avril n'était qu'un début, ce n'était pas une fin en soi. L'objectif maintenant prioritaire pour la Commission, c'est de présenter un rapport sur cette question et sur les éventuelles initiatives que l'Union pourrait prendre sur cette question. Ce rapport a été demandé par le Conseil Justice et il devra être fait en 2010. C'est le Conseil Justice qui a demandé que ce rapport soit présenté 2 années après l'entrée en vigueur de la législation contre le racisme et la xénophobie qui a été adoptée en 2008. Ce rapport, pour nous, c'est la priorité. C'est un rapport extrêmement important parce qu'il va permettre d'avoir un débat politique au niveau du Conseil de l'Union et bien sûr du Parlement européen. Nous sommes donc maintenant, nous, Commission, dans la phase de préparer ce rapport. Pour cela, nous avons lancé une étude pour avoir une description factuelle des différentes méthodes utilisées dans tous les États membres pour traiter cette question. Aussi bien les aspects juridiques, comment sont traités la question de rendre justice vis-à-vis des victimes, comment sont traitées la question des coupables, des personnes qui ont commis de tels crimes, mais aussi les aspects éducation, les aspects sensibilisation, les aspects institutionnels, les autorités qui ont été créées, par exemple, pour traiter ces questions. Donc l'étude que nous venons de lancer a pour objectif de fournir un panorama de toutes les méthodes utilisées dans tous les États membres pour traiter cette question. Cela va nous permettre de pouvoir élaborer notre propre rapport, qui sera donc le rapport qui devra être présenté en 2010. L'étude qui vient d'être lancée sera achevée à la fin de cette année, à la fin de 2009. Maintenant, quelques mots pour ne pas prolonger, quelques mots sur les idées qui sont discutées aujourd'hui. Il nous semble que toutes les idées qui sont présentées et qui ont été présentées aussi dans la déclaration de Prague sont des idées qui doivent être examinées et qui vont être examinées dans le cadre de la préparation de notre rapport. L'idée de créer une plateforme qui mettrait en réseau les différents instituts nationaux est une idée extrêmement intéressante, puisque précisément lors de l'audition d'avril 2008, nous avons vu qu'il y a un problème à la fois de sensibilisation, de manque de sensibilisation, mais aussi un problème de disparité, ce n'est pas un problème, mais une situation de disparité entre les différentes méthodes utilisées au niveau national. Donc il est clair qu'encourager l'échange des expériences entre les instituts nationaux grâce à une plateforme est une idée qui mérite toute notre attention et que la Commission est prête à examiner, et y compris pour voir comment elle pourrait soutenir une telle initiative. Donc la Commission est prête à examiner cette idée et de voir comment on pourrait, dans le cadre de ses compétences, elle pourrait contribuer à ce projet. Voilà, je voudrais simplement finir pour dire, juste en disant que la Commission est vraiment déterminée à poursuivre ce processus. Nous avons entendu parfois des craintes que ce processus, après l'audition de 2008, allait s'arrêter. Aujourd'hui, cette audition est la preuve que ce processus continue. Le rapport que nous sommes en train de préparer est aussi la preuve que ce processus va continuer. Bien sûr, l'Union a très peu de compétences dans ce domaine, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a aucun rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer, et nous pensons en particulier qu'elle doit encourager et promouvoir l'échange des pratiques et des expériences nationales sur ces questions. Il nous semble que c'est vraiment essentiel, et toutes les idées qui vont être présentées durant cette audition vont être bien sûr examinées attentivement dans le cadre de la préparation de notre rapport. Merci, Monsieur le Président.
Merci beaucoup, Monsieur Rabhi. I think we need to appreciate our good start of cooperation with the European Commission. And in spite of the fact that, as Commission has declared, they don't have or they don't think to have much competence, they will have a very important coordinating role. And therefore, we are encouraged by your report, and we look forward to the final report presented by the Commission. And next, it's my pleasure to give the floor to Emmanuel Zingeris, who is representing International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania. Please, Emmanuel.
Thank you, Tuna. Yes. Here we are presenting a group of enthusiasts who were related to the story of last 2 years, when we are trying to revitalize the idea to bring both totalitarian regimes, Nazi and Soviet, back to the discussion on the European Union level. And I would like to say thank you very much for all sides involved, especially European Commission were now preparing the final overview. Thank you, first of all, for our Czech friends who now continue their evaluation, and especially Madam Hibaskova. She was always very active during the last hearings. But coming back to the core of the issue, I think we should say basic things what was said informally, basically. It's basically not issue of left and right in European Union countries. It should be not an issue between Social Democrats and APP groups in here in European Parliament. It's issue of the fate of our nations, of millions of victims. Talking about our friends Social Democrats, I remember my hometown Vilnius. The first victims were killed in Vilnius town by NKVD from 1940, were representative of Bund, the leaders of Social Democratic Party. So in this case, it's we have this issue in European Union debates, and from time to time we have some results who it's impossible to understand. You know, we are still pending Markov case in Bulgaria, and that shows that still memory of the victims is alive in our court. Still we have, for example, few weeks ago in Slovenia discovered mass graves for people killed after Second World War in Slovenia by local communist regime, by Tito regime. And we have some, you know, changes in governments, and from time to time one government is trying to put down the historical truth. You know, and I would like not mention those issues, but today is not a case. But we should overcome the idea that former nomenclatura, people who were related to those regimes, can influence our free elected European scene. That's very important to say. Actually, talking about Lisbon Treaty, the European Union is founded on the values of respect for human dignity, liberty, democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights, and seeks to promote commitment of those values. Notably, under Lisbon Treaty, the European Union Charter of Fundamental Rights acquires a legally binding status. It is particularly important that the Charter attached great importance to the protection of the rights to human dignity, which was proclaimed as the basis of human rights as far back as in 1948 when the Universal Declaration of Human Rights was proclaimed. Actually, I remember last debate with our partners in the European Commission and our Spanish friends from Spain, talking, you know, about Franco regime and Stalin regime, trying to make parallels. The Spanish delegation were telling to us, gentlemen, it's very important to remember victims. I absolutely agree. We should remember victims who still exist among us. We have victims of those regimes. I'm actually, my family related to the Holocaust. My mother spent 4 years in a German concentration camp. We remember the dignity of Holocaust victims. We try to overcome and fight the denial of Holocaust. And that's very good. We should strengthen those values in the European Union. But why we should be silent about the totalitarian regimes? I would like to mention even at least last example who is still on our table. We are still pending the our diplomatic negotiation with friendly Italian government to give back our former embassy building, taken by Mussolini and later giving to Joseph Stalin. So it's still everything alive. So I think we should be as active as possible to look from our not party, but our national interest to strengthen the issue of evaluation of the past and commission. Our commission was actually empowered by the decision of the head of states to start the process of implementation of evaluation of totalitarian regimes, started to do that. But we hope that the end will be of this overview will be changes of education in European Union countries, changes in the law conditions. Actually, we have in Lithuania law who prohibited the use of Nazi and Soviet symbols during the demonstrations in the streets. So we think I absolutely agree with my Jewish friends that we should not undermine the uniqueness of Holocaust. That's absolutely true. The gas chambers are not the same like gulags. Well, it was final solution created by Hitler Nazi group towards Jewish people. But the millions of victims of the Soviet regimes who present until now the horrible results, that's more like 10 countries in the European Union are still in line to be better, not talking about current crisis, but why we are in such condition. Czechs, Slovaks, Lithuanians, Poles, Estonians, why we are still not on the same level like our Western friends. Well, we have pre-war time other start positions and we were frozen for 50 years. So in this case, I think from our side, we are absolutely on side of the common memory platform and conscience in Brussels. It's little step, but it should be done not in the future, but now, immediately. We're absolutely in favor of all actions from the Commission side, and we are strongly against from some governments' decision, for example, last decision by our dear friends in Slovenian government to cut the financial supply to study center for national reconciliation in Slovenia. I'm sorry to say it was doubtful and never using, some examples, but in this time I would like to do that. Well, the people from Slovenian center were from beginning among us. They were involved in this during all presentations, and they were involved in this great book created by Slovenia. And we should be trying to strengthen all centers, academic centers who are working with communist evaluation of communist regimes, and finally go to other side of the streets, go to law-making procedures, to vaccinate, to bring law-making procedures in European Parliament here up to the point if it's related to totalitarian regimes, and we cannot allow us to see during the radicalization and the streets during the crisis that the symbols of those regimes will be back to the streets. Thank you.
Thank you very much, Emanuelis, for bringing, testifying your personal experiences. And you are one of the very good persons to testify the message and cruelty of all totalitarian regimes, whether it be Nazi or the Soviet totalitarianism. And you are absolutely right declaring that it's not a left or right wing issue. It's this issue should unite us all in defense of human dignity and human memory. Thank you once more, and it's my pleasure to give the floor to Mr. Marius Oprea from Institute for the Investigation of the Communist Crime from Romania, please.
My colleagues in Gary said, remember the victims, but I want to say also, don't forget the criminals. I think practically this is a purpose of our institute, because we try to find the criminals in Romania. I think we are with a step in front of you with that. We condemn the communism officially. Our president condemned the communism in December 2006 as a result of a special report made a special commission. I was one of the members of that commission. We have in Romania, let's say, a common fight to find a lot of elements about the criminal nature of the communist regime. We have practically three institutions which are dedicated on that. First is the National Council for the Studying of the Securitate Archives. The representative of that council is there here. That Presidential Commission for the Analyzing the Communist Regime. As I told you, I was honored to be a member of that commission. The third is our Institute for the Investigation of the Communist Crimes in Romania. Yes, we discussed a lot about victims, about the nature of the communism. But for me and my employees, it's very hard to see what is mean that on the field. Practically, we start also to excavate the common graves, to find the people who was shot in the head by the Securitate. Our estimation is not a positive one for the Securitate. I think was more than 10,000 people who was killed illegally by the Securitate, shot, executed without any sentence. We had more than 1 million political prisoners. From those prisoners, more than 10% was killed during the detention. The dimension of the communist crimes in Romania, I think, was the biggest in all the former communist countries. Because of that, we start to have a common effort with those three institutions, and to find a way to modify also the penal code and to ask to the criminals to be in front of the justice. Because if we remain only basically to declare the communist as a criminal regime and to do not do anything against the criminals, to do not anything to help, practically help the victims with pensions. For example, we start also with our institute to have some initiatives in parliament. One of that those initiatives is to give the money to the sons and daughter to those who was killed illegally by the Securitate, a special pension. Another initiative is to cut the pensions of the former Securitate officers and the former activists who was involved in criminal activities. I think those kind of things, practical measures, must be took in our countries. And for that, I ask your permission to cut my intervention here and to let, after that, on the discussion to my friend Sorini Leșiu to present our proposal for that, to be considered by you, and to we can stay in a dialogue and to... Okay, thank you.
Thank you very much. You propose to do it immediately?
No.
Afterwards, yes. Very, very good. And may we proceed with Herr Hans Altendorf from Deutschland, Office of the Federal Commissioner, please.
Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im Namen der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen möchte ich zunächst der tschechischen Ratspräsidentschaft ganz herzlich dafür danken, dass sie die Gelegenheit für das heutige Hearing geschaffen hat. Es zeigt ja, dass wir hier sozusagen im Zentrum der Europäischen Union über dieses Thema diskutieren, dass dieses Thema auch angekommen ist, schon in einer gewissen Weise. Und diese Bemühungen zu verstärken, ist ja unser Anliegen in unserem heutigen Kontext, aber auch in den Diskussionen in der Folgezeit. Seit 1991 ist unsere Behörde, die Behörde der Bundesbeauftragten, damit beauftragt, einen verantwortlichen Umgang mit der Hinterlassenschaft der Geheimpolizei der Staatssicherheit in der DDR zu gewährleisten, zum Schutz und zur Wahrung der Rechte der Opfer der kommunistischen Diktatur, zur Gewährleistung des Zugangs zu den Akten und zur Information der Öffentlichkeit über das Wirken dieser Geheimpolizei. Das wiedervereinigte Deutschland war in den 90er Jahren der einzige Staat in der Europäischen Union, der in Gestalt der ehemaligen DDR über Erfahrungen mit über 4 Jahrzehnten kommunistischer Herrschaft verfügte. Mit dem Beitritt der ostmitteleuropäischen Staaten zur Europäischen Union hat sich eine große Chance aufgetan. 10 mit Deutschland 11 von 27 EU-Staaten sind in ihrer Geschichte über Jahrzehnte Teil des sowjetischen Herrschaftssystems gewesen. Damit ist die Chance gewachsen, dieses Thema als bedeutsamen Bereich der europäischen Geschichte zum Gegenstand der Erinnerung und des Gedenkens innerhalb der EU zu machen. Nach einer vergeblichen Initiative im Jahre 2004 haben die Einrichtungen in 7 Staaten, die mit ähnlichen Themen wie wir befasst sind, im Jahre 2008 eine Initiative ergriffen, ein europäisches Netzwerk für die Behörden zu gründen, die für die Akten der Geheimpolizeien zuständig sind. In Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien sind wir zusammengekommen und haben im Dezember 2008 die gemeinsame Kooperation in diesen Angelegenheiten besprochen. Wir haben ein Gründungsdokument unterzeichnet und waren froh, dass wir in der Vertretung der EU-Kommission in Berlin dieses Gründungsdokument vollziehen konnten. Ich möchte hier unterstreichen, aber auch darauf hinweisen, dass dieses Netzwerk nicht in Konkurrenz zu der heute hier debattierten europäischen Plattform steht. Das in Berlin gegründete Netzwerk konzentriert sich in seiner Arbeit auf einen spezifischen Aspekt jener Diktaturen. Teilnahmebedingung dort ist die Verfügbarkeit der Geheimdienstakten und die aktive Aufarbeitung dieser Hinterlassenschaft. Das Netzwerk hat nicht den thematisch und institutionell umfassenden Anspruch der heute hier diskutierten Plattform. Deutschland, und ich weise jetzt auf einen etwas sensiblen Punkt hin, Deutschland blickt auf die Erfahrung 2 Diktaturen im 20. Jahrhundert zurück. Das gilt auch für andere hier vertretene Staaten. Die Frage des Umgangs mit dieser doppelten Diktaturerfahrung, der nationalsozialistischen und der kommunistischen, war in Deutschland Gegenstand langer und heftiger Debatten. Es handelt sich um ein hochsensibles Thema. Ein gewisser Konsens wurde sowohl im Bundeskabinett als auch mit breiter Mehrheit des Deutschen Bundestages im vergangenen Jahr mit einem Gedenkstättenkonzept erreicht. Es enthält unter anderem grundsätzliche Überlegungen, die bei der Erinnerung an die NS-Terrorherrschaft und an die kommunistische Diktatur maßgeblich sind, wie gesagt, für die deutsche Debatte. Darin heißt es, ich zitiere, es ist unverzichtbar, den Unterschieden zwischen NS-Herrschaft und SED-Diktatur Rechnung zu tragen. Das nationalsozialistische Deutschland verursachte millionenfaches Leid durch seine Verfolgungs- und Vernichtungspolitik. Die Erinnerung an die NS-Terrorherrschaft wird durch das Wissen um die Unvergleichlichkeit des Holocaust bestimmt, dem systematischen, auf völlige Vernichtung abzielenden Völkermord an 6 Millionen Juden als Menschheitsverbrechen bisher nicht gekannten Ausmaßes, kommt in der deutschen, europäischen und weltweiten Erinnerungskultur singuläre Bedeutung zu. die nationalsozialistischen Verbrechen an Russen und Polen im Zuge des Vernichtungskrieges im östlichen Europa gehören zu unserem kollektiven Gedächtnis, ebenso wie die Entrechtung und Vernichtung der Sinti und Roma und anderer verfolgter Menschen. Aufgabe von Staat und Gesellschaft ist es aber auch, an das Unrecht der SED-Diktatur zu erinnern und so das Gedenken an die Opfer des Kommunismus in Deutschland zu bewahren. Jahrzehntelang haben Menschen hinter Mauer und Stacheldraht unter Unfreiheit, Repression und Anpassungsdruck gelitten und waren politische Gegner von Verfolgungs- und Zersetzungsmaßnahmen des allgegenwärtigen Staatssicherheitsdienstes ausgesetzt. Jede Erinnerung an die Diktaturvergangenheit in Deutschland hat davon auszugehen, dass weder die nationalsozialistischen Verbrechen relativiert werden dürfen, noch das von der SED-Diktatur verübte Unrecht bagatellisiert werden darf. Zitat Ende. Dies ist ein Dokument mit ganz breiter Mehrheit vom Deutschen Bundestag im Herbst letzten Jahres nach einer langen, intensiven Diskussion verabschiedet. Es wird Ihrer Aufmerksamkeit nicht entgangen sein, dass in diesem Text eine Abstufung in der Schärfe der Formulierungen vorgenommen wird. Einerseits wird damit der Singularität des Holocaust und der Tatsache Rechnung getragen, dass das nationalsozialistisch regierte Deutschland den Zweiten Weltkrieg begonnen hat. Andererseits ist der Bezugspunkt auf Seiten der kommunistischen Diktaturen die DDR, nicht das stalinistische Terrorregime insgesamt. Diese Differenzierung prägt den erinnerungspolitischen Diskurs in Deutschland. Sie ist Bedingung für eine breite Akzeptanz der Erinnerung und des Gedenkens an die Opfer beider Diktaturen. Mit dem Verweis auf die aktuellen Beschlüsse von Regierung und Parlament möchte ich das Bewusstsein dafür schärfen, dass eine Initiative, will sie von deutscher Seite mitgetragen sein, diese Differenzierung berücksichtigen sollte. Deshalb rege ich an, über die Schritte hin zu einer Verstärkung der Erinnerung an die diktatorischen Systeme weiter zu diskutieren. Wir halten es für sinnvoll, darüber nachzudenken, ob ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Erforschung der Ursachen, Geschichte und Folgen der kommunistischen Diktaturen in Europa nicht ein schnell und erfolgversprechend zu realisierender erster Schritt wäre, um den gesamteuropäischen Diskurs über die kommunistischen Regime anzustoßen und den Rückstand, ich betone den Rückstand, in der wissenschaftlichen Erforschung des Kommunismus im Vergleich zum Nationalsozialismus aufzuholen. In einem zweiten Schritt wäre aus unserer Sicht zu überlegen, ob die Deutsche Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die 1998 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufen wurde, ein Modell für eine ähnliche Einrichtung auf europäischer Ebene sein könnte, um unserem gemeinsamen Anliegen, die Erinnerung an die kommunistischen Diktaturen ins europäische Bewusstsein zu heben, zum Durchbruch zu verhelfen. Eine europäische Stiftung zur Aufarbeitung der kommunistischen Diktaturen stünde als Stiftung finanziell auf einer langfristig gesicherten Grundlage und wäre durch die Einsetzung unabhängiger Fachbeiräte in ihrer inhaltlichen Ausrichtung von der Politik relativ unabhängig. Durch die thematische Fokussierung auf den europäischen Kommunismus würde nicht nur absehbare politische Widerstände gemindert, sondern auch dem Ungleichgewicht in der Erforschung von Nationalsozialismus und Kommunismus durch die Schaffung einer bedeutenden kommunismusbezogenen Einrichtung entgegengewirkt. Angelehnt an diese Konzeption könnte diese Stiftung die kommunistischen Diktaturen in Europa in ihrer Gesamtheit ins Auge fassen, indem sie europaweit Projekte initiiert, bereits bestehende Initiativen miteinander vernetzt und neue Initiativen dezentral fördert. Ihr Aufgabengebiet sollte sich nicht auf die Förderung wissenschaftlicher Forschungsprojekte beschränken, sondern durch die gleichrangige Einbeziehung von politischer und schulischer Bildung weit in die Gesellschaften hineinwirken. Neben der Bewahrung des Andenkens an die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft könnte die vergleichende Aufarbeitung von Diktaturen mit totalitärem Anspruch eine weitere zentrale Aufgabe einer solchen Stiftung sein, der sie durch enge Vernetzung und Kooperation mit bereits erfolgreich arbeitenden Einrichtungen zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus nachkommt. Sie könnte ein Partner sein in der geschichtlichen Aufarbeitung und die spezifischen ost- und ostmitteleuropäischen Erfahrungen eine Stimme geben, um so den demokratischen Konsens im vereinten Europa nachhaltig zu festigen. Ich würde mich freuen, wenn diese Anregungen in die weiteren Diskussionen einfließen könnten. Und gestatten Sie mir noch abschließend eine Bemerkung zu einem aktuell im Europäischen Parlament diskutierten Vorhaben. Ich begrüße sehr den Beschluss zur Gründung eines Hauses der europäischen Geschichte, wie sie vom Präsidium des Europäischen Parlaments offenbar vor kurzem getroffen wurde. Und ich denke, dass dieses Thema, was wir heute hier diskutieren, auch eine gehörige Berücksichtigung finden muss bei der Gründung und dem Aufbau eines solchen Hauses der Geschichte. Hier müssen die Verbrechen der totalitären Regime Europas ihren gebührenden Platz finden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Altendorf. We'd like to thank you for very, very concrete proposals and mentioning that Germany too experienced two dictatorships. I think this is a very important chance for all nations of Central and Eastern Europe who have experienced both forms of totalitarianism. And of course we may differentiate between one and the other, but once again we need to be to assure and guarantee that human sufferings will be assessed equally, not regarding the nature of any regime. And now it's my pleasure to pass the word on to our Bulgarian colleague Vasil Kadrinov from Anna Arendt Center. Please.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich bin hier im Namen von 6 bulgarischen Bürgerorganisationen. Wir haben organisiert im Januar eine Konferenz in Sofia über die kommunistischen Verbrechen. Die wurde unterstützt von der Gruppe der Grünen im Europäischen Parlament und auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und wir haben diskutiert den Vorschlag für das europäische Plattform, ausgearbeitet von der Tschech-Präsidentin. Und ich will Ihnen mitteilen, warum wir so das unterstützen, diese Idee. Etwas kurz über die Geschichte des Kommunismus in Bulgarien. Gleich nach dem Eintritt der sowjetischen Armee in Bulgarien im September 1944, die bulgarischen Kommunisten haben ermordet etwa 30.000 Leute, ohne Gericht, ohne Begründung. Es war eine Welle von Terror, die kam von außen und das war der Weg, einen neuen totalitären Staat aufzubauen. Danach, in den nächsten Jahren, wurden KZ-Lagers geöffnet und durch diese KZ-Lagers etwa 23.000 Leute gingen durch diese KZ-Lagers. Später, in den nächsten Jahren, durch verschiedene Maßnahmen, zum Beispiel Verbot, um zu lernen an Hochschule oder durch Erschießen am Grenze, wenn man flieht nach Griechenland oder Türkei oder durch Bringen im Gefängnis, etwa 200.000 bulgarische Bürger waren Opfer von dem kommunistischen Regime. Am Ende dieser Regime, Opfer von dem kommunistischen System waren die bulgarischen Türken. Es war ein Versuch, ihnen als Minderheit zu vernichten. Also sie sollten bulgarische Namen bekommen. Sie wurden erschossen. Sie wurden gezwungen, nach Türkei zu fliehen. Und das war in 1989 eine Welle von 300.000 Leuten. Und was geschah später nach dem Wandel? Also in den anderen postkommunistischen Ländern, da wurden die Archiven der Staatssicherheit in den 90er Jahren geöffnet. Aber in Bulgarien, so war ein Versuch, das zu machen. Die Regierung der Bund der demokratischen Kräfte hat so ein Gesetz gemacht im Ende 90er Jahren und die Archiven wurden geöffnet. Aber später, wir hatten eine andere Regierung, unser Zar kam von Ausland und bekam Prime Minister, er gründete eine Partei und wir hofften, dass er ist liberal. Aber trotzdem hat er ein Gesetz ausgearbeitet, seine Partei, und die Archiven der Vergangenheit wurden wieder geschlossen. Und sogar unser Prime Minister, der Zar, former King Zar, hatte den Wunsch, einen General von der ehemaligen kommunistischen Staatssicherheit als eigenen Berater sich zu nehmen. Später, unter Druck von dem Europäischen Parlament, in 2006, das war sehr wichtig, dass dieses Haus hat geholfen an Bulgarien, mit dem kommunistischen Vergangenheit weiter die Verarbeitung weiterzumachen, weil die Grünen und auch die Europäische Volkspartei haben unterstützt und später die anderen Abgeordneten hier haben unterstützt eine Resolution. Und über den Fortschritt von Bulgarien nach dem Eintritt zur Europäischen Union. Und sie verlangten, dass die Archiven werden wieder geöffnet. Und ja, im 2006, im Herbst, so wurde so ein Gesetz wieder von der bulgarischen Volksversammlung bestätigt. Aber was geschieht später? Also wir haben keine Ausbildung in Bulgarien über den Kommunismus. Im Lehrbücher steht es sehr wenig und sogar in der Regierungen, diese Kommission, die jetzt öffnet die Archiven, was hat sie festgestellt? Seit dem Jahr 1989, 139 Abgeordnete in der bulgarischen Volksversammlung waren ehemalige Mitarbeiter oder Offiziere der kommunistischen Staatssicherheit. Jetzt heute 17 solche Abgeordnete in der bulgarischen Volksversammlung sind ehemalige Mitarbeiter der Staatssicherheit während des Kommunismus. Unser Präsident ist ehemaliger Mitarbeiter der Staatssicherheit. Auch sogar ein Abgeordneter hier im Europäischen Parlament ist auch ehemaliger Agent von der Staatssicherheit. Wenn ich Ihnen sagte, dass ehemaliger Gestapo-Mann werde hier ein Mitglied des Parlaments, also Sie werden wir vielleicht mich hinausschmeißen und sagen, das soll nicht sein. Aber das ist die Realität. Deshalb, wir unterstützen, so heißt das europäische Plattform, weil in Bulgarien da ist keine seriöse staatliche Politik über die Verarbeitung der kommunistischen Vergangenheit. Und nur durch eine gemeinsame Mitarbeit mit den anderen Behörden und Instituten, die sich damit beschäftigen in Europa, können wir auch in unserem Land einen Fortschritt machen. Drinnen, da sind Leute, die sind aktiv dafür, aber die europäische Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Danke.
Thank you very much, colleague Katrinov. And we can see that from different contributions from different parts of Europe, the same pattern is to be seen, namely how totalitarian communism started with mass arrests and executions, like it was mentioned about Romania, about Bulgaria. But this reminds me a well-known British historian who says that during the first 10 post-war years, only in Central and Eastern Europe, except Baltic states and the Soviet Union, about 1 million people were killed or executed. I think this is a surprise for our friends in Western Europe. 1 million people killed from in Europe, liberated by the Soviet totalitarianism. So that the Nazi concentration camps couldn't accommodate the new prisoners, and new camps had to be built immediately. And now it's my special pleasure to pass the word on to Nicholas Wirth from Institute for Contemporary History.
Merci. Oui à l'Europe, mais nous y entrerons avec nos morts. Ces mots d'une historienne polonaise prononcés il y a quelques années interpellent fortement les citoyens de l'Europe occidentale. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en effet, s'est construite à l'Ouest une certaine vision de l'histoire européenne, célébrant au-delà du miracle du rapprochement historique franco-allemand les vertus du réconciliationnisme, de la stabilité des frontières et des institutions politiques démocratiques, la prospérité insolente des Trente Glorieuses. Cette vision de l'histoire a tenté non sans succès de promouvoir une mémoire apaisée, fondée sur l'idée d'une sorte de renaissance européenne consécutive à la victoire sur le totalitarisme nazi et à la régression monstrueuse absolue qu'a été le génocide des Juifs d'Europe, l'Holocauste. Maintenir vivante la mémoire des crimes du nazisme, subsumée par la mémoire de l'Holocauste, cette démarche résolument volontariste s'est affirmée depuis des années comme un enjeu politique, culturel, éducatif majeur de l'Union européenne. Mais l'Union européenne a-t-elle ces dernières années suffisamment tenu compte des immenses conséquences, tant sur le plan des débats historiques que des enjeux mémoriels qu'a entraîné l'effondrement à la fin des années 80 du totalitarisme communiste à l'est de l'Europe? Avec l'adhésion à l'Europe des ex-pays communistes, des problématiques mémorielles inédites et dérangeantes ont fait irruption dans l'espace élargi de l'Union européenne. Les nouveaux pays membres de l'Union nous ont mis au défi d'affronter leurs héritages mémoriels, en premier lieu l'héritage du communisme et de la domination soviétique durant près d'un demi-siècle. Or, ces héritages mémoriels, nous continuons, en Europe occidentale, de les méconnaître, voire de les ignorer largement. Hypermnésie des crimes du nazisme, amnésie des crimes du communisme. Ce constat fait il y a plus de 10 ans déjà par le grand soviétologue français Alain Besançon, dans le cours des débats qui avaient suivi la publication en France du livre noir du communisme, dont j'ai été l'un des co-auteurs, me semble toujours d'actualité. On connaît les raisons de cette dyslexie mémorielle. Dans le passé d'une illusion, le regretté François Furet les a magistralement analysées. Sur la longue durée, la passion révolutionnaire, toujours présente et prégnante au pays de la Grande Révolution française et de la Commune de Paris, sur le plus court terme, l'effet Stalingrad et la résistance communiste à l'occupant nazi, celle-ci ayant durablement ancré un communisme sociétal d'opposition dans la vie politique française. Aujourd'hui encore, les pires crimes du totalitarisme communiste soviétique, la famine génocide de 1932-33 en Ukraine avec ses millions de victimes, la grande terreur de 37-38 et ses 750 000 fusillés, Katyn et l'extermination des élites polonaises, les déportations de centaines de milliers de Polonais de Baltes en 1941 puis en 48-49, la mise au travail forcée de centaines de milliers de personnes dans les camps de Poarta Alba en Roumanie, de Yakimov en Bohême, d'Ostrava en Moravie, de Bobov-Dol en Bulgarie, pour ne citer que ceux-ci parmi tant d'autres. Tous ces crimes de masse reste totalement méconnu dans l'immense majorité des citoyens de l'Europe occidentale. Et pourtant, la violence extrême de ce « dark continent » qu'a été l'Europe au XXe siècle, pour reprendre la juste caractérisation qu'en a donnée l'historien Mark Mazower, ne s'est hélas pas arrêtée en 1945 avec l'effondrement du totalitarisme nazi. Il est vrai qu'après la mort de Staline, pour paraphraser Václav Havel, le chant des enthousiastes et les cris de torturés se sont tus. L'iniquité a enfilé ses gants de soie et déserté les salles de torture pour les bureaux capitonnés de bureaucrates anonymes. Pour plusieurs longues, très longues décennies, le totalitarisme tardif du socialisme réel a pris le relais du stalinisme. Le meurtre, je cite de nouveau Václav Havel, s'est alors déplacé hors de la sphère des faits observables vers la grisaille de leur destruction intérieure. Il s'est dissous dans une espèce d'étrange néantisation sociale et historique, collectivement meurtrière, ou plus exactement mortifère. Cette longue et lente dégénérescence du totalitarisme communiste, l'absence de stories sensationnelles exploitables par la presse internationale, hormis de brefs épisodes sanglants, Budapest 56, Prague 68, me paraît aussi fournir un élément d'explication central pour comprendre l'indifférence du citoyen d'Europe occidentale vis-à-vis des crimes du totalitarisme communiste qui se sont peu à peu dissous dans cette longue période de prospérité et de paix qu'a connue alors l'Ouest du continent. Aujourd'hui, dans la nouvelle Europe des 27, les mémoires de l'Ouest et de l'Est sont hélas bien désaccordées. Le risque de désunion mémorielle est là et bien là. Mais concerne-t-il uniquement les deux moitiés de l'Europe séparées des décennies durant par le rideau de fer? N'oublions pas que les conflits du XXe siècle se sont soldés, notamment en Europe centrale et orientale, par des transferts massifs de population, des changements d'assise territoriale, des pertes de souveraineté qui ont bouleversé les identités nationales, culturelles et ethniques. Confisqués ou occultés pendant plusieurs décennies sous la chape de plomb du socialisme réel, la mémoire des persécutions et des massacres, des expulsions et des déportations, des conflits nationaux a refait surface en même temps que la liberté et la démocratie recouvrées. Le passé est devenu une source de révélation qui s'incorpore à la pâte du présent pour entretenir le ressentiment. Les contentieux nationaux ou ethniques préexistants aux deux grands totalitarismes qui ont violenté l'autre Europe ont ressurgi. À la première occasion, le feu des guerres mémorielles semble prêt à se réactiver. Par ailleurs, la condamnation globale du communisme a souvent favorisé des visions polarisées et exemptes de nuances du passé, fondées sur des catégories binaires et des figures stéréotypées des bourreaux et des victimes. Au-delà du consensus affiché dans le rejet et la condamnation du communisme, un examen plus fin du rapport au passé dans ces sociétés dites post-communistes souligne la difficulté d'élaborer un discours commun sur le passé. À l'échelle de l'Europe, une condamnation solennelle des crimes de masse, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, commis par les deux grands totalitarismes du XXe siècle est nécessaire, indispensable pour rendre hommage aux victimes, tenter surtout de réaccorder les mémoires désaccordées de l'Ouest et de l'Est, informer et éduquer les générations à venir de citoyens européens sur les dérives abominables dont certains régimes et partant les sociétés et donc en dernière analyse les individus eux-mêmes se sont rendus coupables. Mais pour qu'une telle condamnation soit efficace, il faut qu'elle s'accomplisse dans la plus grande transparence historique, sans laisser de zone d'ombre. Ne pas oublier les victimes est un devoir sacré, mais tenter de construire ou reconstruire une identité, individuelle ou collective, sur la seule base de la victimisation, n'ouvre-t-elle pas la porte à la pratique détestable de la concurrence des victimes ? Or, celle-ci ne contribuera ni à la compréhension des grandes tragédies historiques qu'a connues notre Europe au XXe siècle, ni à la réconciliation durable entre les peuples. Je vous remercie.
Merci beaucoup for your very, very clear message and we really appreciate your role as a co-author of the Black Book of Communism, and also for mentioning Alain Besançon, who is one of the, has provided us with the shortest possible concentration and comparison of different totalitarian systems of the 20th century. Just yesterday, I met with Commission President Barroso, whom I gave this book 3 months ago, and he expressed his gratitude. He has read this book, and I think this is a very, very good message that our top politicians have become more interested in these topics. And now it's my pleasure to give the floor to Camilla Andersson from Sweden, Institute for Information on the Crimes of Communism, who has her personal story, how she got experience about the heritage of communism. Please, Camilla.
Thank you. I'm pleased to be here with you at the gathering, so many people from all over Europe, especially this symbolically important year. This year we commemorate the liberation of Central and Eastern Europe and the Baltic State from almost half a century of communist terror, occupation, oppression, environmental destruction and poverty. When the countries of Europe today strive for democracy, cooperation, security and peace, this urge towards creating a new, better and united Europe is being spurred not only by these noble goals of democracy, cooperation and open societies, but also of the terrible experience of Europe's totalitarian past, of totalitarianism, racism, militarism, war, genocide and destruction. The vision of Europe, based on inclusion rather than confrontation, on solidarity rather than major powers versus smaller states, on common security rather than realpolitik, and of celebration of core value of European culture is a noble one. But in order to reach these goals, we need to be vigilant against resource of the destructive forces which have plagued our continent. Knowledge of history is one of the fundamental building blocks where we build a new united Europe together. We can now fly anywhere we like, we can work where we want, but if we continue to deny fundamental parts of European history, then the future Europe will carry within its very seeds of totalitarianism, divisions and conflicts. I would like to quote from the introduction of the Prague Declaration of European Conscience and Communism by the Senate of the Parliament of the Czech Republic. Bearing in mind the dignified and democratic future of our European home, where society that neglect the past have no future, where Europe will not be united unless it's able to reunite its history. In order to truly achieve the reunification of Europe, we need to understand and respect each other. We need to learn from experiences of totalitarian systems. And the long struggle for regained freedom, we have shaped the lives of million people in half the European continent until very recently. In order to learn the lesson of European totalitarian past, we need to learn from those who were forced to experience it. Tomorrow's European citizens are the young people of today. They form their views of Europe and the world, or form the information which surrounds them. This basic knowledge will directly affect the decisions they will make and the choices they will make of the Europe tomorrow. Those choices won't always be easy ones. Democracy and openness are not easy, they are hard. They demand our knowledge, our attention, our vigilance, and commitment to value and principles. The tragedies of colonialism, the horrors of the Inquisition, the religious and imperialistic wars have swept our continent so many times, of injustice of slavery, serfdom, unacceptable social conditions of the aggressive and genocide national socialist totalitarianism, contrasted by the Enlightenment and the struggle for democracy, liberty, gender and race equality, and for social change. These are all important events which form now integral parts of school curriculums and the public debate of films and books and those of understanding of European history and European identity. So what do young people in Europe know today of recent European history and the communist past? Instead of speculating about this, I would like to talk about some facts. Concerning the knowledge of history among young people in my country, Sweden, communism was an ideological backbone of brutal totalitarian dictatorship which claimed the millions of innocent people's lives and destroyed the dreams, hope, and loves of countless ones. It is a system which has generated human rights violations, misery, suffering, poverty, war, and mass murder on a scale unparalleled in world history. Yet somehow, knowledge of these horrific crimes is still not an integral part of European identity. The realities of the Holocaust and the hateful and twisted ideology behind it with all of us, in the faces of the victims, in their name, in their eyes of photograph, in films and books, through memorials and remembrance, and by respect, emotion, understanding, and identification with their stories that have left us, fills us with. They were our fellow human beings, and they still talk to us through the distance of time. In contrast, the realities of the crimes of communists are not real at all. The tens of millions of victims of communism are faceless, marked only by their absence and by their silence, their untold suffering still literally untold. When I went to school, the school book map of our region, the Baltic Sea area, was cut in half. The western side of the Baltic Sea, there were real countries with places and names, borders, cities, identities, culture and flags. On the eastern and southern side of the Baltic Sea map, the map was blank, sparsely detailed. The countries and the people on it on the other side were given no mention in my history books, at schools, nor I never heard of them on TV, in newspapers or in films or in books. They were simply not there. They just didn't exist. The crimes of communism were given no mention. If communism was mentioned at all in school or in media, it was rather a quite positive or forgiving context. I mentioned facts. As part of our work in the ICC, in 2007, we commissioned a statistic nationwide survey among Swedish students concerning the knowledge of recent history, of basic facts about our neighboring countries and then the crimes of communism. Allow me to present you brief an overview of the finding of the survey. 90% of the 1,004 Swedes in the age of 15 to 20 that the Polling Institute Demoscope surveyed nationwide, they had never heard of Gulag. By contrast, 95% of the children were well informed about the Holocaust. Some key findings of this survey were 43% believe the communist regime has claimed less than 1 million lives worldwide in the past century. One-fifth of those surveyed put the death toll to communists at 1 to 10,000. 40% believe that communists have contributed to increased prosperity in the world. 22% consider communists to be a democratic form of government. And 82% did not recognize Belarus as a dictatorship. The survey also included questions about geography. Here, only half of the respondents were aware that Berlin was the capital of a country on the Baltic Sea. Even fewer were aware that Warsaw was one such capital, despite both Germany and Poland being only a short ferry trip from Sweden. 90% did not know which foreign country was closest to Stockholm. It's Tallinn in Estonia. This finding immediately sparked a firestorm of debate on all levels of Swedish society. Many members of the parliament demanded urgent school reform, and the ministers of education and culture promised concrete measures to improve education. Sweden Foreign Minister Carl Bildt described surveys truly frightening and remarked that the lack of knowledge was massive. The publication of the result triggered an unprecedented firestorm of debate of history in Sweden on all levels, from internet to local communities to leading newspapers to parliamentary debates. Actually, it's the change, the school curriculum, where the teaching of crimes of communism is now mandatory in Swedish schools. The fury debate even spread to some neighboring countries like Norway, where the survey was replicated with similar results. So we do have numbers. They do speak for themselves. In order to change this statistic, we need to make the millions of silence of victims of communism come alive. We must let them speak to us, and we must listen and learn. We must allow them to finally tell us their stories. We must learn from their terrible facts, and we must understand how this, one of the greatest atrocities in the human history, can come to pass. We must learn as much as we can from its victims in order to both pay our long overdue respect and to safeguard our future from other and future form of totalitarianism, hate, intolerance, and simple solutions. We must learn to identify and recognize the poison of totalitarian, helpful, anti-human ideologies, and we must reject the barbaric notion that kills of certain groups of people motivated by certain ideologies can ever be justified. It has now been 20 years since the fall of the Iron Curtain and the liberation of the Baltic Republics, Eastern and Central Europe, from communist dictatorship and occupation. When the process of European reintegration and reunification began, the hope was not only liberty, security, and material reconstruction of society. The hope was also for recognition and respect as fellow Europeans with unique voices, culture, and history. It has now been 20 years since the golden opportunity to form a new Europe arose, and still Europe is in many senses a divided continent. In order to create a truly united democratic new Europe, we can look to a different, brighter future. We cannot condemn one evil totalitarian system while simultaneously allowing the million of victims of others to stay unrecognized and unmentioned. Doing so strips us of the dignity and civilization we aspired to have achieved. The widespread knowledge of the crimes of national socialism did not occur spontaneously or by chance. It's a result of dogged, concentrated efforts when individuals, writers, journalists, publishers, filmmakers, institutions, NGOs, and governments throughout the world, and it's taken unswerving conviction and hard-focused work, as they did in Sweden. Much needs to be done if we want to raise the level of awareness of the crimes of communism and its victims. We consider the following to be some of the first steps needed to be taken in an international cooperative effort in this process. The carrying out of a pan-European survey concerning the crimes of totalitarianism and the level of knowledge of Europe and its recent history. From this result of survey, teaching material can be produced, tailored to the needs and findings of the survey, containing basic facts and personal stories. The founding of independent institutions and platform for the specific study of totalitarianism and totalitarian regimes, such as the proposed platform of European memory and conscience. The providence of resources and funds for outreach and education concerning totalitarian ideology and the real-life effects. The establishment of a European Day of Remembrance of the Victims of Communism, and establishing of permanent monuments to the victims of communism all over the world. Even though speaking on the theme as horrible as the crimes of communism, I would nevertheless like to end on a positive note. From our experience in schools and among journalists, politicians and media, we have been met not with complacency, lack of interest or ignorance, but quite the opposite. We have encountered a lot of curiosity, a thirst of knowledge, and a great moral engagement. Especially students see the subject as a very important once they are presented with facts and stories. In our opinion, this bodes well for a future together. People want to know. Just let them a chance to let them know. It's long overdue, and it's our duty to the young people of today and to the coming generations. Thank you.
Tack så mycket, Camilla. You heard very, very telling story about inequality of information and also about the positive example Sweden has provided to introduce this topic into the schools and so to develop mutual respect and the recognition that would lead to reconciliation and all European perception of our history. I would like to thank all panelists for their discipline. And also may I remind you that conclusions of today's hearings are there on the table to be signed by every participant. We would very much like to ask you to do this if you would agree with these conclusions. Some may leave before the hearing is over, so please don't leave without signing it. And may I just add one information, namely, hopefully in 2 weeks' time, a new contribution to our common history about communist totalitarianism will be introduced. That will be so-called Book of Ten, or Reuniting Europe, a book published by the EPPED parliamentary group of the European Parliament, and that book will tell the stories of 10 post-communist countries, now member states of the European Union, how totalitarian dictatorship was established, about the victims, resistance, regaining democracy and uniting and joining the European Union. So we'll let you know, but we hope that this book will be introduced here in Brussels in the same building during the last week of March, if all goes well. It has been sent for the printing, and the number of copies will be 10,000 in English. The main target group will be our friends in Western Europe. I think we know something about each other, but the idea to start this book was a realization that we know very little about each other's experiences, about Estonians, about Bulgarians and Hungarians, about Germans or whatever, but we need to have this common approach. And now it's time, some time for exchange of views, but first I would like to return to colleague Oprea, who wants to share his time with his colleague.
I want to say something about, because I forget to tell you about our experience in matter of the education. Our institute published last year a school book, and now that school book is in more than 200 schools, and from that year will be in all the country. It's a history of the communist regime in Romania. It's very important to pay the attention on the education. And finally, I want to thank you for the to the EPM Laszlo Tökös, who had the initiative to put us together in Bucharest, many institutions and organizations, and to have our contribution to the Prague Declaration. Thank you. Sorin Ilieșiu is also invited to at our debate. And, okay.
I'll give you the floor first.
Merci beaucoup, monsieur. Je m'appelle Sorin Ilieșu. Je viens de Roumanie. Je suis vice-président de l'Alliance civique, créée il y a déjà presque 20 années. Une grande partie de la société civile de Roumanie a lancé récemment un appel adressé au Parlement européen, signé jusqu'à présent par 250 intellectuels, 40 organisations civiques et syndicales, 500 anciens détenus politiques de Roumanie. Notre appel est signé par M. Vladimir Bukovski, les plus importants symboles d'aujourd'hui de la lutte anticommuniste, M. Stéphane Courtois, l'auteur du volume Le Livre Noir du Communisme et beaucoup des autres personnalités. Je fais un très court résumé de cet appel adressé au Parlement européen. Le titre est « Appel pour la condamnation du communisme dans le Parlement européen selon le modèle roumain et pour la condamnation du pacte Hitler-Staline ». Nous sollicitons que cette année, quand nous comptons 20 ans après la chute du communisme et 70 ans après la signature du pacte Hitler-Staline, le Parlement européen condamne les régimes communistes et le pacte Hitler-Staline comme étant illégitimes et criminels. La condamnation des régimes communistes doit se faire en suivant l'exemple de la condamnation du régime communiste en Roumanie, à savoir en vertu des rapports concluants sur la criminalité et l'illégitimité du communisme dans des divers pays. Ainsi, en 2006, suite à l'appel de la société civile, et je suis très impliqué en ça, le régime communiste de Roumanie a été condamné comme illégitime et criminel par le président de Roumanie, Traian Băsescu, devant les chambres réunies du Parlement de Roumanie, en vertu du rapport final de la commission présidentielle pour l'analyse de la dictature communiste en Roumanie. Cette commission a été présidée par M. Vladimir Tismanianu. Il devrait être dans ma place et je suis dans sa place. Dans aucun autre ancien pays communiste, à l'exception de la Roumanie, le régime communiste n'a été condamné en vertu d'un rapport concluant et incontestable, synthétique et analytique qui totalise 660 pages, élaboré par plus de 40 auteurs, la majorité experts dans les domaines abordés. De nombreuses mesures de décommunisation de la Roumanie ont été proposées par les membres de la commission présidentielle dans les conclusions du rapport, c'est-à-dire condamnation du communisme, travail de mémoire, législation et justice, recherche et archives, éducation. Je vous prie d'admirer ce rapport qui est une première mondiale. Ça s'est passé en 2006 en Roumanie. Comme la condamnation du communisme en vertu d'un rapport concluant a été possible même dans un pays comme la Roumanie qui a enduré un régime communiste staliniste jusqu'à la fin, ainsi que quelques années de néocommunisme après, nous avons estimé que ce qui a été possible en Roumanie peut être possible au niveau international. Ainsi, en 2006, nous avons lancé l'appel pour la condamnation internationale du communisme, en vertu des rapports concluants dans chaque pays. Je cite de l'appel lancé il y a 3 années. Nous sollicitons aux organismes internationaux compétents de demander aux anciens pays communistes de présenter leur propre rapport sur les crimes communistes dans leur pays. La condamnation internationale doit se faire en parfaite connaissance de cause, en vertu de tels rapports dans le cadre d'une conférence mondiale, afin que le monde entier connaisse la vérité entière sur les crimes du communisme, pour que celle-ci ne soit plus jamais et nulle part possible. En 2006, a été publiée la Déclaration de Prague, un document d'importance historique dont nous avons en Roumanie immédiatement demandé l'adoption intégrale par le Parlement de la Roumanie dans la proclamation pour la décommunisation de la Roumanie. Malheureusement, le Parlement a changé et on attend que le nouveau Parlement en Roumanie fasse ça. Nous sollicitons que le Parlement européen soumette au vote le plus vite possible les propositions suivantes. 1. L'adoption des demandes contenues dans les documents suivants. A. La résolution Lindblad du Conseil de l'Europe. B. L'appel pour la condamnation internationale du communisme. C. La déclaration de Prague. La condamnation du pacte Hitler-Staline du 23 août 1939 ainsi que de ses conséquences comme illégitimes et criminelles dans l'esprit de la déclaration de Prague. 4. La condamnation des régimes communistes comme illégitimes et criminels et en vertu des rapports de chaque pays concluant sur la criminalité et l'illégitimité du communisme dans le pays. 5. Présentation jusqu'au 7 novembre 2009, c'est-à-dire cette année, par chacun ancien pays communiste membre de l'Union européenne de leur propre rapport sur la criminalité du communisme, pour ne connaître mieux. 6. La condamnation le 7 novembre cette année par le Parlement européen des régimes communistes comme illégitimes et criminels en vertu des rapports concluants dans chaque pays dans le cadre d'une conférence organisée à Bucarest, je propose la capitale de mon pays, dans le grandiose palais de Ceausescu, les derniers stalinistes de l'Europe. On propose aux participants la visite du mémorial des victimes du communisme de Sighet, le nord de Transylvanie, ainsi que la maison mémorielle de Elie Wiesel, lauréat du prix Nobel pour la paix qui est né en Roumanie et qui est encore survivant de l'Holocauste. On propose l'organisation d'un séminaire en Roumanie sur la condamnation du nazisme et du communisme dans l'esprit de la déclaration de Prague. 7. La création d'une commission au sein du Parlement européen pour l'élaboration d'un rapport de synthèse sur la criminalité et l'illégitimité du communisme en vertu des rapports dans chaque pays. 8. L'admission dans l'Union européenne uniquement des pays ayant condamné le régime communiste de leur propre pays. 9. La recommandation au Conseil de l'Europe que les anciens États communistes membres, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, condamnent le régime communiste de leur propre pays comme illégitime et criminel, en vertu des rapports concluants de chaque pays, comme Roumanie a fait exactement un mois avant d'être admis dans l'Union européenne. 10. L'adoption par le Parlement européen des mesures et lois de décommunisation assumées par le président de la Roumanie, Traian Băsescu, proposées par le rapport final de la commission présidentielle pour l'analyse de la dictature communiste. Comme suite. A. L'adoption de la lustration anticommuniste. B. L'annulation des sentences de condamnation politique. C. La réinhumation des victimes du communisme enterrées dans des fosses communes. D. La reconnaissance par les combattants anticommunistes, pour les combattants anticommunistes et pour les anciens détenus politiques. E. La loi de la diminution au minimum des pensions de retraite des responsables pour les crimes communistes, c'est-à-dire anciens activistes communistes qui en Roumanie ont des niveaux exorbitants, anciens dirigeants et tortionnaires des polices politiques communistes, anciens dirigeants des milices, des ministères de l'Intérieur et de la Justice communiste, entre guillemets, justice. F. L'ouverture des archives communistes et néo-communistes, parce qu'en Roumanie, nous avons eu un néo-communisme très grave. G. La révélation de la vérité que, sur la période pré-communiste, communiste et néo-communiste dans les manuels scolaires, que l'étude de l'histoire du communisme et de l'Holocauste soit obligatoire, pas optionnel, comme en Roumanie maintenant.
Excuse me. Could we agree this way that you could we could copy your document and
oui,
distribute it among participants, because we need to cut you short.
Oui.
Yes. But let's stop on this point. And may I give floor? Yes. May we all congratulate you with this book and your achievements. Now, we have very limited time. Some participants have indicated to about their wish to take the floor. Emanuel Zingeris would like for 1 minute, then I'll name you. I'll give floor to colleague Vladislav Bulhak, colleague Mart Laar from Estonia, colleague Georgi Schöpflin from Hungary, and you indicate too. Yes. Then we'll see. I'm afraid we are very short of time, but please, Emmanuelis.
Yes, thank you, Tina. Mr. Kelema, I think the idea to have in our own parliaments the official resolution supporting Czech Prague Declaration is a very good idea. In fact, actually, 2 weeks ago, I brought to my parliament procedures Czech resolution and its pending, and I think it's a very good idea to have support in the national parliament. So, coming back to the very little, the folkloristic description of communist regimes, I'm using this folkloristic, well, it's very broad. Actually, in my country, and possibly in the Baltic countries, it was not communist regimes. I would like to share this with my, with my Romanian friends. It was simple invasion from outside. We have little, tiny, actually, almost not existing communist parties. And the product of communism was not our product. It was invasion for 50 years who ended in the 90s when we reestablished our independence. And when a few days ago the Council of Europe mentioned by you, and I belong to this body, was actually trying to consider how to remember the 60th year of anniversary of the Council of Europe values, Human Rights Declaration and so on. So the project was last Friday to bring Mr. Gorbachev, to make him only one main speaker. So my objection was to bring Václav Havel, Lech Walesa, and to bring Landsbergis. So in this case, I think we should understand that this communist wording, the phraseology of communists, actually can be from time to time misleading us. In the case of the Baltic, it was simple invasion from outside, from Moscow. Thank you.
And colleague Bulkak, please.
Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you for inviting the Institute of National Remembrance to present its position at the hearing. I have honor to speak here on behalf of the President of the Institute, Professor Janusz Kurtyka. And firstly, I would like to declare that the Institute of National Remembrance fully endorses the idea of the platform of European memory and conscience, whatever form it finally takes on. I think that the platform should be based on two interrelated pillars, research and education. It seems also necessary to make good use of existing experience of my institute and other brotherly institutions presented here from other European countries. That means also the stress on the importance of the keeping the archives open, no matter how difficult it is. Remembering and commemorating the victims' fate is also very important. It's our duty, and it's beyond the questions, but it's also our duty to study mechanisms and judge the ideologies, systems of power or geopolitical concepts that made genocide, ethnic cleansing, and other crimes committed by both systems imaginable, possible, and finally welcomed by the wide groups of people. Without this, we cannot expect the future decision makers to take lessons from the past. And this, after all, is the most important goal of the platform. Thank you very much.
Dziękuję bardzo. Colleague Matlar, one of the authors of the book of Reuniting Europe.
Thank you. Chairman, first of all, I really want to thank Czech Presidency and you and all other organizers of this event because it's enormously important to bring us together. Because when we really want to condemn the communist crimes, we can do this only together. To unite all our forces from the similar organizations around the globe, not only even in Europe, because the communism has committed the same crimes everywhere. The communists has killed the people, tortured people, deported people everywhere. And it's a lot of more powerful when we talk to our school children, to our people, not only on the crimes which were committed against our nation, but on the crimes which committed on other nations too, because then the story becomes significantly more clear. And again, the symbols are important, so I support all the declarations and so which are there on the floor for signing, especially I think this year of remembrance, which where we are now, because there are two important events in Europe. First of all, Europe was divided by Molotov-Ribbentrop Pact. That's the first case, and with all the results, attack against Poland, attack against the Baltic countries, attack against Finland, and so on, so on. We were divided from this moment. And then we can celebrate at the same time the year of reunification. This is the year of remembrance. Let's make it all European anniversary. Let's make it together, because only together we can do this. Thank you.
Thank you very much. And our colleague, Georgi Schöpflin, also one of the authors of the book of Reunification of Europe.
Thank you, Chairman, and thank you very much to the Czech Presidency for this entire initiative. I'd just like to say that I expect to play a not inconsiderable role in the Hungarian Presidency in 2011, and we will continue the work and hope to hand the baton over to Poland in the second half of 2011. I want to go back, I'm going to be very brief, I want to go back to your opening words about the work that we have done here and the difficulties that we have had, let's say, interesting our Western colleagues. And I've been thinking about why. And I think there are a number of consequences of the lack of interest, the uninterest by the West in the kind of work that we're doing. One of the consequences, it seems to me, is that it conveys a message that the West regards the former communist states and the crimes of the communists as not particularly serious. It's a kind of irrelevance. It gets in the way of everyday business. In other words, there's a lack of respect. There's a lack of sense of equality between West and East from this particular perspective. The second problem is that of consistency. Communist crimes are seen as less significant than Nazi crimes. That problem is seriously erosive of mutual respect. Third problem, of course, is that it creates a sense of injustice. And that injustice eats away at social coherence and at the same time eats away at East-West relations. And finally, of course, there is the inequality that results from all this, which in the medium term, and indeed to some degree in the short term, is already beginning to undermine respect for democracy, human rights, and promote cynicism. And finally, on a footnote, if I may be permitted to say something to Mr. Altendorf, and the point he made about the memory of dictatorship, I think it's very appropriate that it's the Molotov-Ribbentrop Pact that we are choosing as the day. Because after all, we all tend to forget that Stalin and the aid that he gave Hitler in the 1930s, indeed up to 1941, was a necessary condition for German rearmament and for Hitler's aggressiveness. Without the support of the Soviet Union, that wouldn't have happened. Stalin was Hitler's best ally, until 1941, until Operation Barbarossa. We tend to forget this.
Kösönöm Seppen, Georgi. And last speaker, please.
Mein Name ist Ulrich Mählert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin. Die hier vorgestellte und bereits seit langem diskutierte Initiative zur Gründung dieser Plattform ist eine unbedingte Notwendigkeit, was die Aufarbeitung der kommunistischen Diktaturen und ihrer Verbrechen, aber auch des Widerstands und der Opfer der kommunistischen Diktaturen betrifft. Wenn ich heute diesen Appell dennoch nicht unterschreiben kann, dann, weil die Initiative aus meiner Sicht einen Geburtsfehler enthält, indem sie eine Plattform schaffen möchte, und da teile ich die Auffassung meines Kollegen Altendorf, eine Plattform schaffen möchte, die sich gleichermaßen für die nationalsozialistische Diktatur, die faschistischen Diktaturen und die kommunistischen Diktaturen verantwortlich zeichnet. Diese Initiative kommt meines Erachtens und aus Sicht der Stiftung Aufarbeitung zu früh. Alle Debattenbeiträge hier im Raume haben gezeigt, dass es dringenden Nachholbedarf gibt, was die Aufarbeitung des Kommunismus betrifft, dass es keinen Konsens in Europa gibt über die Verbrechen des Kommunismus. Und zum jetzigen Zeitpunkt eine Initiative zu starten, eine Institution zu schaffen, die für beide totalitären Bewegungen verantwortlich ist, ist zum Scheitern verdammt, weil diese Initiative die über Jahrzehnte gewachsene Institutionenlandschaft der NS-Aufarbeitung in Europa überhaupt nicht integriert hat in den Diskussionsprozess, die Protagonisten der NS-Aufarbeitung hier in diesem Raum nicht integriert und eingebunden sind. Und sie werden mit dieser Initiative in der jetzigen Form, mit dem Anspruch, für alle totalitären Regime im Europa des 20. Jahrhunderts verantwortlich zu sein, aber im Endeffekt nur über den Kommunismus zu sprechen, daran scheitern, dass sie diese Initiative nicht vermitteln können. Das tut mir wirklich leid. Ich betrachte das auch als eine gewisse Tragik im 20. Jahr der friedlichen Revolution in Osteuropa.
Dankeschön for your contribution, and but I have to delay all reactions to the next session, except Gisela Kallenbach. She asked for a tiny limit of reaction.
Das ist sehr nett, weil es passt dazu. Ich wollte mich noch mal herzlich bedanken für die Organisation der heutigen Anhörung. Und die rege Teilnahme zeigt eigentlich, dass wir viel mehr noch tun müssen, weil ich den Eindruck habe, hier ist so viel aufgestaut, dass es nicht ausreicht, in 2-3 Stunden das ausreichend zu behandeln. Und ich möchte auch ganz stark unterstreichen, dass das eine Aufgabe aller Menschen guten Willens ist und nicht nur der sozialdemokratischen oder der konservativen Fraktion in diesem Hause, sondern vielleicht gewinnen wir ja sogar Linke dazu oder meine Fraktion, die Grünen, Eva. Wir haben auch Hearings, auch zur Prag-Deklaration veranstaltet mit ebensolch großer Resonanz. Und deswegen möchte ich uns alle ermutigen, hier an dem Thema weiter dran zu bleiben. Es ist dringend nötig und dann lösen wir auch den feinen Unterschied zwischen Deutschland und der Aufarbeitung und in Zentral- und Osteuropa.
Schönen Dank, Gisela. I think we are open to all factions, especially to the Greens. Welcome.
Ja, Tüne, noch ein Wortlein. Ich meine, das, was Sie haben hier betont, das existiert, diese sogenannte Tensions oder psychologische Tensions. Und ich meine, dass es wäre am besten, wenn diese Versammlung sendet oder schickt eine Begrüßung zu alle akademischen Institutionen in Europa, welche sind beschäftigt mit Holocaust. Die alle unsere akademischen Freunde, welche sind jetzt tätig, letzte Jahre an die Holocaust-Niveau, und es wird sehr schön sein, wenn solche Wörter werden auch möglicherweise bei uns in unsere Papiere eingegliedert. Es wäre schöne, reale Geste, und in Zukunft werden wir haben zwischen uns natürlich auch die wichtigste Holocaust-Institutionen, glaube ich auch. Ja, wenn Sie sind zu, dann, wenn Sie stimmen zu, dann es wäre gut.
Archulabai, and thank you very much for your dedication and interest. So coffee will be served outside, but will resume in 20 minutes at 5 o'clock.
Thank you.
Wir gucken auf die 10.